Radio Prag, Nachrichten.
Tschechien beteiligt sich am NATO-System zur Luftaufklärung. Veterinäre verbieten den Verkauf tausender Eier aus Polen. Tschechischer Künstler Martin Zett hält an Kunstaktion von Sarasin-Buch fest. Die Tschechische Republik wird sich bis zum Jahr 2017 mit einem Betrag von 610 Millionen Kronen, umgerechnet etwa 24,5 Millionen Euro, an dem Aufbau eines NATO-Systems zur Luftaufklärung von Bodenzielen beteiligen. Dies geht aus Materialien des tschechischen Verteidigungsministeriums hervor. Der Aufbau eines solchen Systems ist das Ergebnis der Beratungen des Nordatlantischen Verteidigungsbündnisses bei seinem Gipfeltreffen in Lissabon im Jahr 2010. Das System besteht aus 5 ferngesteuerten Langstreckendrohnen des Typs Global Hawk und diversen Bodenkontrollstationen. Das Überwachungsgerät soll bis 2016 vollständig einsatzbereit sein. Das tschechische Verfassungsgericht hat eine Beschwerde der Telefongesellschaft O2 wegen einer Geldstrafe in Höhe von 205 Millionen Kronen, umgerechnet 8,2 Millionen Euro, abgewiesen. Die Strafe hatte die damalige tschechische Telekom, heute Telefonica O2, vom Kartellamt im Jahr 2005 erhalten, weil sie ihre Monopolstellung missbraucht habe. Die Strafe wurde zuvor bereits vom Bezirksgericht Brünn und dem höchsten Verwaltungsgericht bestätigt. Dabei handelt es sich um die höchste Strafe, die die Wettbewerbshüter jemals einer einzelnen Firma auferlegt haben. Kontrolleure der staatlichen Veterinärverwaltung haben den Verkauf von 470.000 Hühnereiern aus Polen verboten. Bei Kontrollen waren Lieferungen von 2 polnischen Züchtern aufgefallen, erklärte ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur CTK. Die Legehennen seien in Käfigen gehalten worden, die in der EU seit Beginn des Jahres 2012 verboten seien, so der Sprecher weiter. Die Kontrolleure hatten die Eier in Großlagern des Lebensmittelhändlers Lidl entdeckt. Bereits vor einer Woche waren Eier aus Polen in Geschäften der Supermarktkette Kaufland entdeckt worden, die ebenfalls von Hennen aus zu kleinen Käfigen stammten. Ende 2011 war in der EU eine Frist abgelaufen, nach der alle Hersteller von Eiern für größere Käfige sorgen müssen. Eine Mehrheit der Tschechen glaubt nicht, dass die derzeitige Staatsform gleiche Chancen für alle gewährt. Das ging aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts STEM hervor. Das ist der schlechteste Wert, seit STEM im Jahr 1997 das erste Mal nach Chancengleichheit gefragt hatte. 2/3 der Befragten gaben an, die Macht befinde sich in den Händen der Politiker und der normale Bürger sei bei der Durchsetzung seiner Meinung machtlos. Dagegen glauben nur 18% der Befragten, dass das derzeitige System wirkliche Chancengleichheit gewähre. Vor allem Jüngere und gut Ausgebildete sowie Besserverdienende gaben an, dass alle die gleichen Möglichkeiten in der heutigen Tschechischen Republik hätten. Die Umfrage fand Anfang Dezember 2011 statt, befragt wurden 1227 Menschen. Der tschechische Künstler Martin Zett hält trotz massiver Proteste an seinem geplanten Recycling des umstrittenen Buchs von Thilo Sarrazin fest. Kritiker hatten sich von der Aktion an die Bücherverbrennungen der Nazis erinnert gefühlt. Er habe sich entschieden, dem Druck nicht nachzugeben und hoffe immer noch, dass er das Projekt machen könne, erklärte Zett am Montag. Ihm sei es niemals um eine Verbrennung der Bücher gegangen. Das sei ein komplettes Missverständnis, denn ihre Verwendung für eine Installation sei bereits das Recycling, so der Künstler. Zett hatte dazu aufgerufen, das seiner Meinung nach ausländerfeindliche Sarrazin-Buch »Deutschland schafft sich ab« an unterschiedlichsten Sammelstellen abzugeben. Bei der Berlin-Berlinale 2012 wollte er die gesammelten Exemplare dann in einer Installation zeigen, sagte er. Ex-Bundesbankvorstand Sarrazin hatte 2010 mit seinen umstrittenen Thesen zur Integrationspolitik eine hitzige Debatte in Deutschland ausgelöst. Zum Schluss noch ein Blick auf das Wetter. Am Dienstag wird es in Tschechien anfangs bewölkt bis bedeckt. Zu Tagesbeginn ist noch im Großteil des Landes im Laufe des Tages nur noch örtlich mit Schneefall zu rechnen. In Höhenlagen schneit es dauerhaft. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei minus 1 bis plus 3 Grad Celsius, in Lagen um 1000 Metern bei minus 2 Grad Celsius. Sie hörten die Nachrichten von Radio Prag mit Marco Zimmermann.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks eingeschaltet und das erwartet Sie heute bei uns im Programm. Gedenken. Vor 43 Jahren hat sich Jan Palach aus Protest gegen den sowjetischen Einmarsch in die Tschechoslowakei selbst verbrannt. Nun wird ein neues Internetportal zu der verzweifelten Tat des Prager Studenten lanciert. Erinnern. Seit 20 Jahren stehen auch Baudenkmäler aus Tschechien auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Mit mehreren Veranstaltungen soll dieses Jahr daran erinnert werden. Und Erfolge: Das tschechische Handballnationalteam ist mit einem Sieg gegen Deutschland in die EM gestartet und Nové Město hat erstmals den Biathlon-Weltcup ausgerichtet. Soweit unsere aktuellen Berichte. Anschließend beschäftigt uns die wohl wichtigste politische Debatte der zurückliegenden Tage, und zwar über den tschechischen Beitrag zur Euro-Rettung. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf unsere Themen. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Vor genau 43 Jahren zündete sich der Philosophiestudent Jan Palach auf dem Prager Wenzelsplatz selbst an. Der 20-Jährige wollte mit seiner verzweifelten Tat an diesem 16. Januar 1969 gegen die sowjetische Okkupation der Tschechoslowakei protestieren und die Nation aus der Lethargie erwecken. Palach erlag 3 Tage später im Krankenhaus seinen schweren Brandverletzungen. An den Studenten der Prager Karls-Universität wird dieser Tage mit mehreren Gedenkveranstaltungen erinnert. Im Rahmen der Feierlichkeiten wird am Montag im Prager Carolinum auch ein neues Multimedia-Projekt der Karls-Universität vorgestellt. Hören Sie einen Beitrag von Markéta Kachlíková.
In Tschechien wurde am Wochenende bei mehreren Veranstaltungen an die Selbstverbrennung von Jan Palach vor 43 Jahren erinnert. Mehrere Dutzend Menschen kamen in Prag am Grab Jan Palachs zusammen. Sie legten Blumen nieder und zündeten Kerzen an. Eine Gedenkveranstaltung fand auch in Palachs mittelböhmischem Heimatort Všetady statt. Zu Beginn dieser Woche schließt sich die Prager Karls-Universität, an der Jan Palach einst studiert hatte, den Gedenkveranstaltungen an. Am 16. Januar startet sie eine neue Webseite, die der Lebensgeschichte und dem Vermächtnis von Jan Palach gewidmet ist. Geschaffen wurde sie von 4 jungen Historikerinnen und Historikern bzw. Geschichtsstudenten. Eine von ihnen, Eva Nachmilnerová, haben wir nach dem Projekt befragt.
Vor einigen Jahren entstand die Idee, Palachs Lebensgeschichte in der Form von Webseiten zu präsentieren. Damals im Jahre 2009 fanden mehrere Veranstaltungen zum Gedenken an Studenten Palach statt an der Prager Philosophischen Fakultät. Und damals wurde auch ein Sammelband über Jan Palach veröffentlicht. Also diese Webseiten stellen eine Auseinandersetzung vielleicht mit der Person und der Tat Palachs, sowie auch mit dem Phänomen des Freitods als radikalsten Form des Protests dar.
Das veröffentlichte Material enthält viele Fakten. Einige Texte wurden aus dem erwähnten Sammelband übernommen, einige wurden direkt für die Webseite geschrieben. Sie befassen sich nicht nur mit Jan Palach und seiner Lebensgeschichte, sondern auch mit dem zeitgenössischen Kontext und weiteren zusammenhängenden Themen. Eva Nachmilnerová macht auf eines der Themen aufmerksam.
Diese Webseiten widmen sich nicht nur Jan Palach selbst oder seinen tschechischen oder tschechoslowakischen Nachfolgern, das heißt Jan Zajíc und Evžen Plocek, aber auch es gibt 9 Leuten, die sich in verschiedenen Orten auch verbrannt haben als eine Form von politischen Protest. Es gibt auch der Pole Richard Siewiec, der sich bereits im September 1968 bei einer Propagandaveranstaltung im Warschau-Stadion selbst verbrannte und auch zum Beispiel dem ostdeutschen Pfarrer Oskar Brüssewitz.
Auf der Webseite findet man nicht nur Texte und Bilder, sondern auch Ton- und Videoaufnahmen.
Es gibt viele, nicht nur Bilddokumente oder Fotografien, aber sehr viele Aufnahmen und Videos. Das heißt auch multimedialen Projekt. Also man hat diese Internetmöglichkeiten sehr benutzt. Und es gibt zum Beispiel Dokumentarsendungen Jan 69 von Stanislav Milota oder Ticho, also die Stille von Milan Per. Also auch Dokumentarsendung. Also die beiden wurden im Jahre 1969 gemacht. Und weniger bekannt ist die Rede vom Dichter Jaroslav Seifert vor Studenten. Also das ist sehr pathetisch und eigentlich, ich glaube, das ist erstmal, dass es irgendwo veröffentlicht wurde. Es wurde nur damals einmal im Fernsehen gesendet. Man kann durch diesen Videos die authentische Atmosphäre der Zeit spüren und erleben.
Die Webseite wendet sich in erster Linie an Gymnasiasten und Studenten. Sie beschränkt sich dabei nicht nur auf das tschechische Publikum.
Zum heutigen Tag gibt es natürlich die tschechische Version, dann polnische Sprachversion und auch englische. Und vielleicht die gute Nachricht für Ihre Zuhörer ist, dass in wenigen Monaten, wahrscheinlich in April, auch eine deutsche Version erschienen wird.
Die Webseite findet man unter www.janpalach.cz bzw. unter www.janpalach.com. Sie wird durchgehend aktualisiert und liefert auch Informationen über laufende Veranstaltungen, die mit Jan Palach in Zusammenhang stehen.
Soweit der Beitrag von Markéta Kachlíková. Wir bleiben im Land. 12 tschechische Sehenswürdigkeiten tragen das Siegel der UNESCO. Die ersten 3 Städte wurden vor 20 Jahren in die Weltkulturerbeliste der Organisation eingetragen. Für das Jahr 2012 sind deshalb viele Feierlichkeiten rund um die Sehenswürdigkeiten geplant. Martina Schneibergova fasst zusammen.
Seit Dezember 1992 stehen die historischen Stadtzentren von Prag, Český Krumlov und Telč auf der UNESCO-Welterbeliste. In den Jahren danach kamen weitere Sehenswürdigkeiten hinzu, wie beispielsweise das Schloss in Kroměříž mit seiner Parkanlage oder die Brünner Villa Tugendhat. Der Gemeindeverband Tschechisches UNESCO-Erbe möchte das Jahr 2012 nutzen, um die insgesamt 12 UNESCO-Denkmäler bekannter zu machen, so die Verbandsleiterin Michaela Severová.
Für uns ist die Aufklärungsarbeit wichtig. Wir möchten, dass auch tschechische Kinder in der Lage sind, alle hiesigen 12 UNESCO-Denkmäler aufzuzählen. Derzeit kennen nicht einmal Erwachsene alle diese Sehenswürdigkeiten. An dem Projekt mit dem Titel 2012, 20 Jahre, 12 Denkmäler, ein Land, arbeiten wir mit der staatlichen Tourismuszentrale Czech Tourism zusammen.
Michaela Severová hat unter anderem vor, einen UNESCO-Club zu gründen, dem die Liebhaber dieser historischen Sehenswürdigkeiten beitreten können. Schulen sollen spezielle Unterrichtsprogramme und Wettbewerbe zum Thema angeboten werden. Außerdem sind zahlreiche Sonderveranstaltungen in den 12 UNESCO-Städten geplant. Das südböhmische Krumau will sich dafür auf 3 Zielgruppen konzentrieren, erzählt Vizebürgermeisterin Jitka Zitmundová.
Wir wollen zum einen Experten ansprechen, denn der 20. Jahrestag der Eintragung in die UNESCO-Liste bietet eine Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch. Das Management einer UNESCO-Stadt wie Krumau ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Die zweite Zielgruppe sind Kinder und Erwachsene der Region. Denn wenn die Bewohner mit der Stadtverwaltung nicht an einem Strang ziehen, kommt dies nicht ehrlich rüber. Die dritte Zielgruppe sind natürlich die Besucher, sowohl aus Tschechien als auch aus dem Ausland.
Krumau lädt die Touristen vor allem zum Fest der fünfblättrigen Rose und zu einem internationalen Musikfestival ein. Die Bewunderer historischer Eisenbahnen können eine Reise mit einer UNESCO-Dampflok aus České Budějovice nach Krumau unternehmen. Zudem stellt das dortige Regionalmuseum eine Ausstellung zum UNESCO-Jubiläum zusammen. Ein reichhaltiges Tourismusprogramm stellt auch Telč zusammen. Marek Mraz leitet die Sektion für Marketingkommunikation bei der Agentur Czech Tourism, die eine gemeinsame Werbekampagne mit den Städten plant. Deutschland gehört dabei zu den Ländern, an die man sich besonders wenden wolle, so Mraz.
Geplant sind Online-Werbung, Werbeartikel sowie Fernsehspots, die beispielsweise in den Flugzeugen gezeigt werden. Denn die Besucher aus Deutschland gehören zur wichtigsten Zielgruppe unseres Landes. Wir bemühen uns darum, auch Besucher aus dem westlichen Teil Deutschlands anzusprechen.
Und Michaela Severová ergänzt:
Städte, die näher an der Grenze liegen, haben aus dieser Sicht einen Vorteil. Die deutsche Klientel gehört zu den sehr gut informierten und zahlungskräftigen Besuchern. Wir hoffen, dass unsere Kampagne Touristen aus Deutschland während des UNESCO-Jahres noch stärker zu Tschechienreisen motiviert. Für ausländische Besucher haben wir inzwischen eine neue Broschüre über das UNESCO-Weltkulturerbe in Tschechien herausgegeben. Interessenten finden dort auch Tipps für Ausflüge in die Umgebung der UNESCO-Städte sowie Highlights, die bei Touristen besonders beliebt sind. Dieses Büchlein gibt es in Englisch und in Deutsch.
Mehr über die tschechischen UNESCO-Denkmäler erfahren Sie unter www.czech-unesco.cz.
von der Kultur zum Sport. Am vergangenen Wochenende gab sich im mährischen Nové Město na Moravě die Weltelite im Biathlon gleich an 5 Tagen ein Stelldichein. Die tschechischen Biathleten blieben bei den 6 Weltcuprennen zwar vieles schuldig, kräftig applaudiert wurde aber trotzdem im neuen Schmuckkästchen der böhmisch-mährischen Höhe. Erst recht gejubelt wurde mehrere hundert Kilometer südlich im serbischen Nisch, wo die tschechischen Handballer zum EM-Auftakt einen 27-24 Sieg über Deutschland feierten. Lothar Martin berichtet.
Das Entscheidende sei heute gewesen, dass jeder tschechische Spieler den Sieg um etwas mehr gewollt habe als die Akteure der deutschen Mannschaft, sagte Filip Jicha, der Welthandballer des Jahres 2010, am Sonntag unmittelbar nach der tschechischen EM-Auftaktbegegnung mit Deutschland. Und Jicha, der sonst für den THW Kiel in der deutschen Bundesliga spielt, hat auch persönlich einen Grund zu Zufriedenheit. Mit 7 Toren war der gebürtige Pilsner der beste Werfer der Partie. Jicha legte somit den Grundstein für den wichtigen Sieg. Der zweite dicke Fels, den die Tschechen in der Brandung hatten, war ein weiterer Bundesliga-Profi, Torhüter Peter Stochel. Der Schlussmann der Berliner Füchse erwies sich besonders zu Beginn der zweiten Halbzeit, als die Deutschen mächtig drückten, als starker Rückhalt seiner Mannschaft. Mit einem Schlag waren die Deutschen von 5 Toren Rückstand bis auf einen Treffer herangekommen und das Spiel war wieder völlig offen. Für uns sollte das eine Lehre sein, dass solche Durchhänge, auch wenn sie in jedem Spiel vorkommen, möglichst kurz sein sollten. Wies der 35-jährige Torwart auf eine Schwachstelle im tschechischen Spiel hin. Der slowakische Trainer Martin Liptak war dennoch von der Leistung seiner Schützlinge ziemlich angetan. Während des Spiels sind wir nie in Rückstand geraten und haben auch unsere schwächere Phase ganz gut überstanden. Danach standen wir in der Abwehr wieder sicher, haben einige sehr gute Konter gefahren und den 3-Tore-Vorsprung gut über die Zeit gebracht. Mit Blickrichtung auf die noch freien Plätze für die Olympia-Qualifikation war das 27-24 ein sehr wichtiger Sieg. Von den 8 Kontrahenten, die sich um die noch 2 freien Plätze bewerben, muss Tschechien möglichst 7 hinter sich lassen. Ein Konkurrent davon jedoch ist Deutschland. Sehr stimmungsvoll ging es am vergangenen Wochenende auch im mährischen Nové Město na Moravě zu, wo der Weltcup der Biathleten vor insgesamt 45.000 Zuschauern ausgetragen wurde. Als sie die ersten beiden Biathlonrennen im Fernsehen verfolgt haben, sei der Funke übergesprungen. Da wollten sie auch live dabei sein und die tolle Atmosphäre hautnah erleben, schilderte eine junge Tschechin den Beweggrund, weshalb sie und ihre Familie den Weg auf die Tribünen bei der Schießanlage gefunden hatten. Von der tollen Kulisse regelrecht beeindruckt war auch der Präsident der Internationalen Biathlon-Union, Anders Besseberg. Er bescheinigte den Gastgebern eine gelungene Generalprobe für die Biathlon-WM, die im kommenden Jahr in Nové Město ausgetragen wird. Und bis dahin hofft auch Männertrainer Ondřej Rybáš, dass sich die tschechischen Biathleten, die keine Top-10-Platzierung schafften, besser an die einzigartige Atmosphäre gewöhnt haben. Für uns war es ein Riesenerlebnis. Ich denke, dass die Jungs noch lange davon zehren werden. Ich hatte erwartet, dass es ein mit vielen Deutschen gemischtes Publikum sein wird, doch ca. 90% der Fans waren Tschechen.
90% bylo českých fanoušků a bylo to nádherný.
Lothar Martin fasste das Sportgeschehen vom Wochenende zusammen. Sie haben weiterhin Radio Prag eingeschaltet, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Dass die Tschechische Republik von seinen Exporten in die Länder der Eurozone profitiert, ist weitgehend unbestritten. Doch ob sich das Land, auch wenn es noch nicht den Euro eingeführt hat, an der Stabilisierung der Gemeinschaftswährung beteiligen soll, darüber herrscht Streit in der tschechischen Politik. Mehr dazu erfahren Sie von Robert Schuster in der folgenden Ausgabe unserer Sendereihe Schauplatz.
Schauplatz.
Bis Ende Januar hat die Tschechische Republik Zeit. Dann muss sie entscheiden, ob sie sich auch als Nichtmitglied der Eurozone an der Rettung der Gemeinschaftswährung beteiligen wird. Wie angespannt die Lage ist, zeigte sich nicht zuletzt vergangene Woche. Da sorgte die mögliche Teilnahme an der Euro-Rettung für einen heftigen Streit in der Regierungskoalition. Außenminister Karel Schwarzenberg drohte, alle Minister seiner konservativ-liberalen Partei Top 09 würden die Koalition verlassen, sollte die Regierung mehrheitlich die Teilnahme Tschechiens an der Euro-Rettung ablehnen. Schwarzenberg brachte dies eine scharfe Attacke von Präsident Václav Klaus ein, einem dezidierten Euro-Gegner. Gegen einen Beitrag Tschechiens zur Stabilisierung des Euro sprachen sich jedoch die Vertreter der übrigen beiden Regierungsparteien aus, der rechtsliberalen Demokratischen Bürgerpartei und der Partei der öffentlichen Angelegenheiten. Aber im Grunde genommen wird über die Euro-Rettung schon seit Dezember vergangenen Jahres gestritten. Auf dem damaligen EU-Gipfel wurde vorgeschlagen, dass sich Tschechien als Nichtmitglied der Eurozone an der Rettung der Währung beteiligen soll, und zwar in Form eines Darlehens in Höhe von knapp 90 Milliarden Kronen, umgerechnet 3,6 Milliarden Euro, an den Internationalen Währungsfonds. Regierungschef Petr Nečas hatte damals zurückhaltend reagiert und auch in der vergangenen Woche hielt er sich mit seiner ablehnenden Haltung nicht zurück.
Entweder wird die tschechische Regierung entscheiden, dass sie sich nicht an der Aufstockung ihrer Beiträge beteiligen wird, und dann wird sie es auch mitteilen, oder aber sie sagt, dass sie sich beteiligen wird, auch wenn ich persönlich zurzeit dagegen bin. Dann muss sie imstande sein, zu garantieren, dass sie diese Mittel zur Verfügung gestellt bekommt.
Wenn schon der Regierungschef andeutet, dass er eigentlich gegen eine Hilfe von tschechischer Seite ist, kann dann die Regierung überhaupt anders entscheiden als abzulehnen? Oder mit anderen Worten, kann das Kabinett seinen Regierungschef einfach überstimmen? Dazu sagt der Staatssekretär für Europaangelegenheiten Wojciech Belling, der einer der Unterhändler Tschechiens zum IWF-Kredit ist, gegenüber dem tschechischen Rundfunk.
Die Regierung ist ein Kollektivorgan. Wenn der Premier in seiner Haltung alleine wäre, dann kann ihn die Regierung natürlich überstimmen. Aber derzeit kann man von nichts dergleichen ausgehen, angesichts der Haltung, die die übrigen Regierungsparteien bereits bekannt gegeben haben.
In erster Linie gehe es darum, die konkreten Rahmenbedingungen eines möglichen Kredits an den IWF abzustecken.
Jetzt muss zunächst in Erfahrung gebracht werden, zu welchen konkreten Bedingungen dieser Kredit dem Internationalen Währungsfonds gewährt werden soll. Auch seine Höhe ist noch nicht ganz sicher. Wir haben zweifellos ein großes Interesse an einer stabilen Eurozone und sind auch bereit, dazu in gewisser Weise beizutragen. Aber wir müssen die Frage stellen, wie konkret eine solche Hilfe aussehen sollte. Man kann nicht einfach jemandem Geld leihen, ohne nach den Bedingungen zu fragen. Es handelt sich also um keine einfache Entscheidung, deren Antwort man auf Ja oder Nein reduzieren könnte. Wir wollen zusätzliche Informationen, und zum jetzigen Zeitpunkt verschließen sich weder die Regierung noch der Premier der einen oder anderen Haltung.
Aber nicht nur das Ob, sondern auch das Wie ist entscheidend. Das heißt, wo die fast 3,6 Milliarden Euro an den Internationalen Währungsfonds hergenommen werden sollen, ist bislang noch nicht ausreichend geklärt. Der ursprüngliche Vorschlag, der nach dem EU-Gipfel im Dezember vergangenen Jahres vorbereitet wurde, lautete, auf einen Teil der Devisenreserven der Notenbank zurückzugreifen. Dies scheint jedoch nicht besonders wahrscheinlich, auch weil im Zentralbankrat die Skeptiker gegenüber dem Euro überwiegen. Im Fall einer Zustimmung der Regierung müssen daher auch andere Quellen in Betracht gezogen werden, wie Europastaatssekretär Belling hinzufügt.
Uns geht es vor allem um die Sicherheit, dass eine mögliche finanzielle Hilfe wirklich dorthin kommt, wo sie auch gebraucht wird. Diese Hilfe muss Sinn haben. Es müssen sich auch alle Schlüsselmitglieder der Europäischen Union an ihr beteiligen. Es geht aber nicht nur um die EU, sondern um alle anderen weltweiten Akteure wie die G20. Im Fall, dass die Tschechische Nationalbank als unabhängige Institution den Kredit nicht aus dem Bereich der Devisenreserven gewährt, müsste die Regierung diese Mittel irgendwo anders suchen. Angesichts der Höhe der Kreditlinie würde das zu einer weiteren Verschuldung führen, was im Widerspruch zu den Verpflichtungen für eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union stünde.
Anders sieht die Lage der Volkswirt Ludwig Niedermayer, der früher selbst einige Jahre Mitglied im Zentralbankrat sowie Vizegouverneur der Tschechischen Nationalbank war. Wird es seiner Meinung nach überhaupt zum Anzapfen eines Teils der tschechischen Devisenreserven kommen?
Mir scheint das nicht besonders wahrscheinlich, und zwar auch deshalb, weil überhaupt nicht klar ist, welche Rolle die Devisenreserven spielen. Ich war lange in der Nationalbank für die Devisenreserven zuständig und habe nie den Eindruck erhalten, dass die Devisenreserven irgendeine private Angelegenheit der Notenbank wären. Devisenreserven dienen zur Stützung der tschechischen Krone und der Volkswirtschaft. Sollte die Regierung entscheiden, es mache Sinn, einen Teil der Devisenreserven einzusetzen, dann kann ich mir nur schwer vorstellen, dass sich die Notenbank dagegen stellen würde.
Der frühere Vizegouverneur der Zentralbank ist zudem überzeugt, dass die Vorteile überwögen, wenn sich Tschechien an der Rettung der europäischen Gemeinschaftswährung beteiligen würde.
Ich glaube, dass der Anlass dies rechtfertigen würde. Zum einen sind die Devisenreserven der Nationalbank wirklich sehr hoch. Und unser Problem war eher, dass wir versucht haben, den Umfang zu reduzieren. Zum Zweiten besteht für unsere Volkswirtschaft das größte Risiko in einer möglichen Destabilisierung der Europäischen Union. Wenn wir auf irgendeine Weise zu mehr Stabilität beitragen können, dann liegt das in unserem Interesse. Zum Dritten würde ich sagen, dass eine wichtige Voraussetzung dafür, dass unsere Wirtschaft mögliche Krisen überwindet, nicht darin besteht, ob unsere Devisenreserven um 1 bis 3 Milliarden höher sind. Sie hängt vielmehr davon ab, ob es ein tragfähiges System überregionaler Hilfe gibt, wozu auch der IWF gehört. Aus vielen Gründen bin ich überzeugt, dass die Gewährung eines Kredits an den Währungsfonds Sinn macht. Und zwar nicht nur aus wirtschaftlicher, sondern auch aus politischer Sicht.
Soweit der Wirtschaftswissenschaftler und ehemalige Nationalbanker Ludek Niedermayer über eine mögliche tschechische Beteiligung am neuen Euro-Rettungsschirm. Und damit geht unser heutiges Programm zu Ende. Bis zu unserer nächsten Sendung bieten wir Ihnen auf unserer Webseite noch weitere Informationen. Falls Sie nicht ohnehin schon dort sind, dann schauen Sie doch unter www.radio.cz. Dort finden Sie unter anderem regelmäßig aktualisierte Nachrichten sowie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat Sie Till Janzer. Auf Wiederhören und Naslyšenou.